Ja, ihr lieben Brüder und Schwestern im Herrn, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich einmal wieder unter euch sein darf, die Gemeinschaft haben darf mit den Heiligen auch hier im Emberg. Ich möchte auch ganz herzliche Grüße weitergeben von der Versammlung in Bietigheim-Bissingen, wo wir zu Hause sein dürfen. Die Geschwister haben mir Grüße aufgetragen an euch. Ja, mir ist eine Reihe von Bibelworten wichtig geworden, auch für heute Nachmittag, wo wir eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft bei Menschen Gottes sehen. Und das ist der geistliche Mut, die Kraft und die Tugend eines dem Herrn hingegebenen Lebens. Ich möchte mal mit uns anfangen, indem wir bei 1. Samuel 14 einen jungen Mann betrachten, der in einer sehr schweren Zeit für das Volk Gottes großen geistlichen Mut bewiesen hat. Ich denke an Jonathan, den Sohn Sauls. Und in 1. Samuel 14 finden wir diese Szene, wo am Anfang die Philister das Volk Israel belagern, sich zur Schlacht gerüstet haben, eine überwältigende Übermacht. Die Israeliten, die allermeisten, haben sich verkrochen, innerlich oder äußerlich. Nur eine kleine Schar von Kriegern ist zusammen mit Saul und zittert vor dem Gedanken, in den Kampf ziehen zu müssen. Sie haben alle Angst vor den Philistern. Sie sind verzagt, sie schauen auf sich selbst und es sieht so aus, als würde eine grausame Niederlage für das Volk Gottes unmittelbar bevorstehen. Und da lesen wir in Vers 6 in 1. Samuel 14: Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Kommt, lasst uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Also wir sehen lauter verzagte Leute. Saul, der König nach dem Herzen des Volkes, der eigentlich von großer natürlicher Stärke war, der auch ein mutiger Mann war, ihn hatte angesichts dieser überwältigenden Umstände aller Mut verlassen. Und dann dieser junge Mann, er kommt auf einen Gedanken, der eigentlich völlig vermessen scheint. Mit seinem Waffenträger zusammen zwei einzelne Krieger, sagt er, wir wollen die Philister angreifen. Wir wollen den Kampf gegen sie aufnehmen. Das ist interessant, er nennt da einen Namen, er nennt sie die Unbeschnittenen. Die Beschneidung war ja das Zeichen des Bundes zwischen dem Volk Israel und dem Herrn, dem lebendigen Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Jonathan hat sich nicht auf die Kraft des Volkes stützen können, auch nicht auf seine eigene Kraft. Er war ja Krieger genug, um zu wissen, dass es lächerlich ist, mit zwei Leuten, menschlich gesprochen, so einen Angriff zu starten. Aber er hat gewusst, diese sind die Feinde Gottes, sie sind im Fleisch, sie sind diejenigen, über die das Todesurteil Gottes ausgesprochen ist. Heiden, Götzendiener, Feinde Gottes. Und wir dürfen mit all unserer Schwachheit doch sehen, dass wir das Volk des Herrn sind. Und wir wollen vertrauen, dass der Herr Sieg gibt. Das war seine Einstellung, seine Haltung. Er hat auf den Herrn geblickt, nicht auf die Umstände, nicht auf die eigene Schwachheit und Unfähigkeit, sondern auf den Herrn. Und daher kam sein Mut, dass er sich gesagt hat, wir wollen in den Angriff übergehen. Obwohl das eigentlich Selbstmord war. Und wir lesen dann danach, wie tatsächlich diese beiden erst sich ein Zeichen vom Herrn erbitten, dass es auch wirklich vom Herrn ist, dass der Herr sie in die Hand gegeben hat. Auch da wieder diese Abhängigkeit vom Herrn. Er hat nicht gesagt, ich schaffe das, ich bin ein guter Krieger, ich kann die alle besiegen, sondern er hat genau gewusst, wenn der Herr nicht mir sie in die Hand gibt, dann kann ich es vergessen. Aber der Herr hat sie ermutigt und sie haben eine Schlacht angefangen und das war der Anfang davon, dass Israel trotz seiner Schwäche und Verzagtheit einen wunderbaren Sieg errungen hat. Wir werden erinnert an eine andere Situation von dem König David, nur einige Kapitel später, als Goliath, dieser Mensch aus der Finsternis, ausgestattet mit übernatürlichen Kräften der Bosheit, als Goliath drohend vor dem Volk Gottes steht. Und wiederum sehen wir dieselbe Situation. Die Israeliten sind eingeschüchtert. Sie sind verzagt. Sie haben keine Kraft. Selbst die besten Krieger trauen sich nicht, diesen Feind anzugreifen, der sie verspottet und verhöhnt. Und dann kommt ein Jüngling, ganz ähnlich wie Jonathan, aber noch jünger eigentlich, noch unerfahrener, überhaupt noch nie im Krieg gewesen. Aber das, was den David auszeichnet vor allen Kriegern, ist, dass sein Herz für den Herrn brennt. Er sieht die Dinge geistlich und nicht menschlich. Und das finde ich so interessant, wenn wir das lesen, in dieser direkten Konfrontation mit diesem Mann der Finsternis, mit diesem Goliath, der ganz sicher satanische Kräfte auch hinter sich hatte. Da redet David, 1. Samuel 17, Vers 45, da heißt es, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Wir müssen uns das vorstellen. Was für eine Sprache spricht dieser junge Mann? Menschlich müsste man sagen, du bist verrückt, du bist vermessen, du bringst Israel in eine unmögliche Lage mit deiner Provokation. Was fällt dir ein? Und doch, wir sehen hier, es geht dem David nicht um irgendeine persönliche Sache. Er hat ganz gewiss nicht gemeint, dass er seine persönlichen Kräfte mit diesem Übermenschen in Anführungsstrichen messen kann. Das hat er bestimmt nicht gemeint. Sondern ihm war etwas ganz brennend und groß auf dem Herzen, dass hier das heilige Volk des Herrn steht, dem der Herr seine Hilfe verheißen hat. Und dieses Volk entehrt den Herrn durch Unglauben und Angst und Zittern und ist dabei, seine eigene Berufung zu vergessen. Aber er sieht die Ehre des Herrn. Er sieht, was auf dem Spiel steht. Er hat einen geistlichen Blick. Und er sieht, dass Gott das nicht zulassen kann, dass da ein Finsterling sich brüstet, ein Diener des Satans sich brüstet, das Volk des Herrn besiegen zu können. Und deshalb, weil er auf den Herrn blickt, bekommt er diesen Mut und sagt, der Herr wird dich in meine Hand geben. Das ist gewaltig. Ja? Menschlich gesehen, wie gesagt, wäre das bloße Vermessenheit gewesen, so zu reden. Aber er hat gewusst, er rechnete mit dem Herrn, er hat die Sache von der Sicht Gottes her gesehen, er hat gesehen, dass es einen Kampf auszufechten galt. Und die ganzen Israeliten, die großen Kämpfer, die schon kriegserfahren waren, sie hatten nicht die innere, die geistliche Kraft. Und wisst ihr, wenn es darauf ankommt, dem Herrn zu dienen, wenn es darauf ankommt, auch die Schlachten des Herrn zu schlagen, und das ist ja auch unsere Herausforderung in dieser letzten Zeit, dann genügt menschliche Kraft, menschliche Befähigung überhaupt nicht. Wir können rhetorisch beschlagen sein. Wir können menschlichen Mut haben oder auch Dreistigkeit. Wir können menschliche Gaben haben, menschliche Fähigkeiten. Das alles taugt nichts in den geistlichen Auseinandersetzungen, in denen wir auch als Gemeinde Jesu Christi in der Endzeit stehen. Wir wissen es ganz genau, Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürsten und Mächtige, gegen den Satan, der voller List und Tücke ist. Und ihr Lieben, da brauchen wir den Kampf gar nicht erst anfangen, wenn wir im Fleisch kämpfen wollen, mit unserer eigenen Kraft. Da sind wir von vornherein unterlegen, brauchen wir gar nicht erst versuchen. Ja, wir können diesen Engelmächten nichts entgegensetzen, was aus dem Fleisch käme. Aber, und das ist ja genau der Punkt auch in Epheser 6, im Herrn haben wir die Kraft, solche Dinge zu überwinden. Im Herrn haben wir alles, was wir brauchen. Dieses Bild der Waffenrüstung, das ist ja im Grunde, sind es nur verschiedene Aspekte dessen, was der Herr Jesus Christus uns als Gläubigen zur Verfügung stellt, damit wir überwinden können. Diese ganze komplette Waffenrüstung. Und wenn ich auf den Herrn blicke, dann kann der Geringste unter den Gläubigen den Satan überwinden. Aber nur im Herrn, nicht wenn wir selber kämpfen wollen, nicht mit eigener Kraft. Das ist dieses Geheimnis. Der Herr gibt uns Kraft. Vielleicht lesen wir das in Epheser 6 noch einmal, weil das ist eine Stelle, die im Grunde die geistliche Wahrheit auch von diesen beiden Schlachtengeschichten aus dem Alten Bund sehr gut repräsentiert. Da heißt es in Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Darauf kommt es an. In dem Moment, wo wir unser geistliches Leben führen, mit natürlichen Kräften im Fleisch handeln, dann werden wir einbrechen, dann werden wir überwunden, dann werden wir besiegt. Denn auf dem Boden des Menschlichen kann der Feind uns ganz leicht überwinden. Aber wenn wir auf dem Boden, dem Felsenboden des Herrn Jesus Christus stehen, wenn wir stark werden in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, dann sind wir unbesiegbar für den Feind, für den Widersacher und für alle menschlichen Gegner. Und zwar aus einer Schwachheit heraus, aus eigener Schwachheit, nicht aus eigener Stärke. Unsere eigene menschliche Stärke ist unsere Schwachheit und unsere Gefahr. Und umgekehrt mit Paulus aus 2. Korinther 10 können wir sagen, wenn ich schwach bin in mir selbst, dann bin ich stark, dann kann der Herr seine Kraft durch mich fließen lassen. Wir haben das vorher gesungen, dieses schöne Lied, nur Gefäße, heiliger Meister. Ja? Diese Gefäße müssen leer sein von uns selbst. Dann kann Gott sie füllen, dann kann Gott seine Kraft hineingeben. Schaut, ich denke, wir sind in einer Zeit, wo wir solche Vorbilder brauchen, weil wir brauchen Kraft heute, die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir unser Leben als Einzelnen und als Gemeinden so führen können, wie der Herr es will. Wir leben in einer Zeit, wo ich immer wieder empfinde, der Zeitgeist, die unsichtbaren Mächte der Finsternis, stehen der Gemeinde entgegen. Es ist wie eine Art Strömung, ein Gegenwind, in dem wir ständig uns bewegen. Das heißt, wir brauchen immer Kraft. Also ich habe das noch nie so richtig probiert, aber wenn man so bei einer Bergwanderung ist und es stürmt einem entgegen, dann muss man jeden Schritt wirklich Kraft aufwenden, dass man überhaupt vorwärts kommt und nicht zurückgetrieben wird. Genauso, wenn man zum Beispiel in einer Strömung versucht zu schwimmen gegen den Strom. Dafür brauchen wir viel Kraft, sonst werden wir abgetrieben, den Strom herunter. Und ich denke, das ist genau die geistliche Situation, in der wir heute als Gemeinde stehen, auch als Einzelne stehen. Wir brauchen heute ein vermehrtes Maß an Kraft, um dem Feind zu widerstehen, um den Willen Gottes zu tun, um wirklich in Heiligung, in Hingabe an den Herrn zu leben, so wie Gott es möchte. Und es gibt vom Zeitgeist her viele Strömungen, die uns da entgegenstehen. Zum Beispiel der Feminismus, zum Beispiel dieser antiautoritäre Geist der Rebellion, der alle Autorität untergraben will. Auch in der Gemeinde finden wir solche Dinge. Es gibt andere Strömungen, die ganze Verweltlichung, die in die Gemeinden eindringt, das sind Gegenströme. Und entweder schwimmen wir in der Kraft des Herrn dagegen an, oder wir werden davon ein Stück weit überwunden und müssen immer mehr von dem biblischen Boden aufgeben, den wir eigentlich verteidigen sollen. Ja? Und das ist genau der Punkt, warum wir heute uns auch diese Vorbilder aus dem Alten Testament vor Augen führen sollten, dass es möglich ist, in der Kraft des Herrn, auch in einer schwierigen Situation, in einer Situation, wo der Feind fast übermächtig erscheint, dennoch standzuhalten, dennoch den Sieg zu gewinnen. Das gilt in unserem ganzen persönlichen Leben. Ich denke, jeder wirkliche Nachfolger Jesu Christi ist in Situationen hineingestellt, wo er ganz persönlich angefochten ist, in Gefahr ist zu resignieren, in Gefahr ist, der Sünde nachzugeben, der Versuchung nachzugeben. Der Feind versucht, jeden treuen Christen auf eine gewisse Weise auszuschalten, einzuschüchtern, in die Passivität zu bringen, dass wir nur noch auf Verteidigung schalten und irgendwo langsam versuchen, aus dem Schlachtfeld uns wegzustehlen. Ja, so ähnlich war die die Stimmung bei den Israeliten, wo Goliath auftrat. Ja, die hätten sich am liebsten heimlich beiseite gestohlen, damit sie nicht die Niederlage erleiden, vor der sie Angst hatten. Aber schaut, in der Situation brauchen wir Glaubensmut und Kraft. Und der Herr Jesus, der erhöhte und verherrlichte Herr, er will uns diese Kraft geben. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Dort, wo wir nicht unsere eigenen Interessen vertreten, sondern wo wir die Kämpfe des Herrn kämpfen, die Schlachten des Herrn schlagen, dort haben wir übernatürliche Kraft, dürfen wir vom Herrn erwarten. Wir dürfen nicht nur stehen bleiben, sondern wir dürfen vorwärts gehen. Das finde ich das Beachtliche bei dem Jonathan. Der hat angegriffen. Der ist in die Offensive gegangen, wo andere sich vielleicht überlegt haben, wie können wir durch eine geschickte Defensive irgendwo dem Feind entrinnen, hat er ihn geschlagen. Und Gott hat sich dazu gestellt und das fast Unmögliche ist geschehen. Und ich denke, wir brauchen auch heute wirklich in der Gemeinde Gläubige, die ihre persönliche Verantwortung vor dem Herrn sehen, die ihren Platz sehen, die auch sehen, was getan werden muss und die es in der Kraft Gottes einfach tun, im Vertrauen auf den Herrn, auch wenn vielleicht andere nicht mitziehen, auch wenn vielleicht andere verzagt oder passiv sind und den Kampf schon aufgegeben haben. Ich denke, sonst wird wirklich das ganze Volk Gottes eine beschämende und schlimme Niederlage erleiden. Das war ja die Situation bei Saul damals und es war auch die Situation bei Goliath, dass die Alternative gewesen wäre, dass das Volk Gottes geschändet und zerstreut und mit einer ganz üblen Niederlage den Platz hätte räumen müssen, den es eigentlich hätte verteidigen sollen. Und da hat Gott eingegriffen, hat jeweils schwachen Gefäßen, Gefäßen, die menschlich überhaupt nicht dafür geeignet waren, die Kraft gegeben, das Richtige zu tun. Und er war mit ihnen und deshalb hat Gott einen Sieg gewirkt, der nur staunenswert ist. Ich möchte noch mal einen dritten solchen tapferen Mann Gottes anführen. Und der finden wir im Buch Josua. Im Buch Josua im 14. Kapitel. Das ist auch ein Mann, der mir ein Stück ans Herz gewachsen ist, muss ich sagen. Ein Mann, der zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn hier sehen, 85 Jahre alt ist, in einem Alter, wo andere schon längst ihren wohlverdienten Ruhestand haben und sich ausruhen können von der Arbeit und den Kämpfen im Herrn. Ich rede von Kaleb. Lesen wir einmal Josua 14, ab Vers 6. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh Barnea, aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach: Das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin noch heute so stark, wie ich war, an dem Tag, als mich Mose aussandte, wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Das segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenisiters, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Das ist doch ganz erstaunlich. Kaleb hat zwei Glaubensproben bestanden in seinem Leben, von denen berichtet wird. Die erste Glaubensprobe war damals, als die Israeliten die Kundschafter ausgesandt haben, um das Land auszukundschaften. Das war ja an und für sich schon ein Akt des Unglaubens. Der Herr hatte das Land gegeben, er hatte gesagt, ich bringe euch hinein. Und dann haben die gesagt, na, wir gucken lieber nochmal, wie das da ist in dem Land, ob wir das auch wirklich erobern können. Gott hat es zugelassen. Und dann gingen diese 12 Männer, und das waren ausgesuchte Fürsten, das waren die mutigsten, die stärksten, die tugendhaftesten, die Israel aufzubieten hatte. Das war eine Elite, die da ging. 10 solche und 2 solche. Die gingen dorthin und haben das Land ausgekundschaftet. Und sie haben gesagt, ja, stimmt schon, der Herr hat schon recht gehabt, dass es ein gutes Land ist. Aber, und jetzt kam dieses Aber, es sind Riesen darin. Und das müssen wir uns vorstellen, das war wie Goliath. Das waren Menschen, die letztlich auch im Bund mit der Finsternis waren, die übernatürliche Kräfte hatten, die grausame Krieger waren, brutale Typen, Gewaltmenschen. Und das haben die auch gesehen. Die haben diese hohen Mauern gesehen. Und die haben menschlich gedacht und haben gesagt, keine Chance. Können wir nicht. Wir haben nicht die Kraft. Und so kam es zu dieser schrecklichen Situation, dass als sie zurückkamen, 10 Leute, ausgesuchte Fürsten des Volkes, gesagt haben, wir können nicht. Es ist zu gefährlich. Wir können das nicht tun. Und daraufhin gab es eine Meuterei unter dem Volk. Das Volk hat dann dem Mose und dem Herrn unterstellt, sie wollten sie umbringen. Diese ganze traurige Geschichte kennen wir wahrscheinlich aus der Bibel. Aber da gab es 2 Männer. 2 Männer, in denen ein anderer Geist war. 2 Männer, die wiederum die Situation nicht mit menschlichen Augen gesehen haben, sondern mit den Augen Gottes. Die gesehen haben, jawohl, die haben das Gleiche gesehen wie die anderen. Ja? Die haben auch die Riesen gesehen, haben auch die Mauern gesehen. Und sie haben gesagt, ja, es ist herausfordernd, aber der Herr wird sie in unsere Hand geben und wir werden sie besiegen. Und es ist doch auch interessant, dass praktisch diese beiden Männer die einzigen waren, die 45 Jahre später überlebt hatten aus dieser Generation. Alle anderen mussten in der Wüste sterben. Nur Kaleb und Josua waren diejenigen, die überlebt haben, weil sie geglaubt hatten, weil sie den Glaubensstandpunkt verteidigt hatten, in einer Zeit, wo alle aus dem Volk Gottes gesagt hatten, der Herr hat uns etwas Unmögliches aufgetragen. Wir können nicht, wir wollen nicht. Und dieser Kaleb bekommt eine zweite Prüfung. Nun, da das Volk, die jüngere Generation, in das Land gekommen ist. Und da lesen wir wiederum, der Herr hat den Auftrag gegeben, schlag die Kanaaniter, nehmt dieses Land in Besitz. Und dann lesen wir, wie sie anfingen, sie waren gehorsam, Josua hat sie geführt, und dann kam das Problem, die einen und die anderen, sie haben nicht die Kanaaniter völlig ausgerottet. Es fehlte ihnen die Kraft, die geistliche Kraft, den Sieg vollends zu erringen, die hat gefehlt. Warum? Ja, weil sie genau das nicht hatten, was Kaleb von sich bezeugt, sie sind dem Herrn nicht gänzlich nachgefolgt. Wisst ihr, das ist ein Unterschied, ihr Lieben. Wir alle folgen dem Herrn nach, oder zumindest möchten wir das, ganz bestimmt. Aber es gibt einen Unterschied, ob wir dem Herrn mit einem geteilten Herzen nachfolgen oder mit einem ganzen Herzen. Und dieser Unterschied äußert sich in der Kraft, die wir vom Herrn empfangen, zu überwinden, zu siegen, zu dienen, zu ertragen. Diese Kraft reicht nur aus, wenn wir ganz sind. Und der Name Kaleb bedeutet aus meiner Sicht ganz klar, der Ganzherzige. Kol Leb, der von ganzem Herzen ist. Und das ist eine wunderbare Bedeutung. Er war derjenige, der den Herrn von ganzem Herzen gesucht hat, der nicht nach sich selbst geschaut hat, sondern dem die Ehre des Herrn, die Kämpfe des Herrn, der Sieg des Herrn war ihm über alles wichtig. Und diese Ganzherzigkeit, die brauchen wir heute, ihr Lieben. So viele sagen, ich will dem Herrn nachfolgen, aber für mein Eigenleben muss auch noch was rausspringen. Ich will dem Herrn nachfolgen, aber in der und der Frage will ich mir von Gott nichts sagen lassen und von Menschen auch nicht. Und das ist ein geteiltes Herz. Ja? Wir lesen es im Neuen Testament, dass jemand, der ein geteiltes Herz hat, von Gott nichts empfangen kann. Ja? Jakobus 1. Wenn wir dem Herrn nicht von ganzem Herzen nachfolgen, dann ist unsere geistliche Kraft gebrochen. Dann können wir in dem Strom des Zeitgeistes der heutigen Zeit nicht gegen den Strom vorwärts kommen, sondern wir werden Schritt für Schritt für Schritt abdriften. Oder anders ausgedrückt, dort wo um uns herum der Pegelstand der Welt und auch der Christenheit immer niedriger wird, werden wir auch einen immer niedrigeren Pegelstand geistig haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was man in den Gemeinden beobachtet über die Jahre, dass einfach der geistliche Pegelstand allmählich immer mehr abnimmt, immer mehr abnimmt, immer mehr abnimmt. Man hat immer weniger Kraft. An der Frage brechen die Dämme, an einer anderen Frage brechen die Dämme. Die Gläubigen wissen zwar noch, dass es richtig ist, so zu leben, aber sie haben nicht mehr den Mut und die Kraft und es brechen auch moralische Dämme, ja, dass zum Beispiel Ehescheidungen immer mehr um sich greifen unter den Gläubigen. Das sind alles Dinge, wo man sieht, es mangelt an Kraft. Die Gemeinde droht, überwunden zu werden von der Welt und von dem Widersacher aus Mangel an Ganzherzigkeit und Kraft. Und deswegen ist mir dieses Vorbild dieser drei Männer Gottes so wichtig gewesen. Dass wir sehen, was ist das Geheimnis der geistlichen Kraft. Es ist ein ungeteiltes Herz dem Herrn gegenüber. Es ist diese Weihung, nichts für mich selbst. Ich will mein Leben für den Herrn einsetzen. Das war das, was David den Mut gegeben hätte, wenn er einen Augenblick an sich selber gedacht hätte, dann hätte er sich auch davon gemacht. Wenn Jonathan einen Augenblick an sich gedacht hätte, dann hätte er gesagt, oh, mein Vater ist doch derjenige, der die Schlacht anfangen muss. Ja, ich halte mich mal schön hinten. Und genauso hätte Kaleb gut sagen können, Leute, jetzt bin ich 85, jetzt lasst doch mal andere angehen. Aber er hatte immer noch diese Kraft und hat gesagt, hier sind Berge, da sind die Feinde Gottes drauf und Gott hat gesagt, wir sollen sie erobern. Und wenn andere es nicht tun, ich will es tun. Ich will diesen Berg erobern für den Herrn. Und Gott hat es ihm gelingen lassen. Mit seinen 85 Jahren. Versteht ihr? Das ist nicht eine Frage der äußeren Kraft. Denn äußerlich war er ganz sicherlich genauso gealtert wie die anderen auch. Ja? Wenn er sagt, ich habe immer noch Kraft ein- und auszuziehen, die Kämpfe des Herrn zu kämpfen, dann meinte er seinen Mut, seine innere Kraft. Nicht, dass seine Muskeln noch genauso dick waren wie mit 45. Wisst ihr, darauf kommt es doch gar nicht an. Ja? Es kommt darauf an, dass unser Herz brennt, dass wir Mut haben im inneren Menschen. Darauf kommt es an. Der Apostel Paulus hat auch gesagt, der äußere Mensch, der wird Tag für Tag zerrieben, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Und da haben wir auch das Geheimnis der Kraft. Es ist im Prinzip die beständige, ungetrübte Verbindung mit unserem auferstandenen Herrn. Wenn wir die haben, wenn wir die pflegen, wenn wir im Gehorsam, in der Hingabe an den Herrn, Schritt für Schritt, Tag für Tag vorwärts gehen, dann fließt uns von oben geistliche Kraft. Und ist die einzige Chance, die wir haben, in dieser Endzeit ein Leben zu führen, das uns als Christen nicht zur Schande gereicht, sondern das den Herrn verherrlicht. Sonst werden wir immer Besiegte sein. Leute, die mit einem schlechten Gewissen, mit halbem Herzen nachfolgen und eine Niederlage nach der anderen im Grund einstecken müssen und entmutigt werden. Das ist ja auch das Problem. Wisst ihr, mit jeder Niederlage, mit jedem faulen Kompromiss wirst du entmutigt. Mit jedem Sieg, den du mit der Kraft des Herrn gegen die Sünde und gegen den Weltgeist und diese ganzen Dinge erringen kannst, mit jedem Sieg wird deine Kraft stärker. Das ist die Frage, wo willst du hin als Nachfolger Jesu Christi? Willst du diese Kraft erleben, dass der Herr für dich streitet? Ja, dann musst du deine eigenen Wege und deine eigenen Interessen aufgeben und wirklich von ganzem Herzen dem Herrn dienen. Anders können wir die Kraft Gottes nicht erleben. Wir würden gerne die Kraft Gottes einsetzen und umlenken auf unsere eigenen Ziele und unsere eigenen Dinge. Wisst ihr, das ist die große Versuchung heute. Ich möchte die Kraft Gottes, um meine Berufsziele, um meine Wünsche nach Selbstverwirklichung zu bekommen. Und das wird Gott nie machen. Er gibt seine Kraft denen, die für das Reich Gottes brennen, die für den Herrn etwas tun wollen, nicht für sich selbst. Das ist das Geheimnis der Kraftlosigkeit, letztlich auch Eigensucht, dass man für sich selber lebt, dass man mehr um sich kümmert als um die Sache des Reiches Gottes. Und dann geht die Kraft weg. Dann kommen die Niederlagen. Dann kommt ein verzagter Geist, der sagt, ja, wir können sowieso nichts mehr machen. Das höre ich immer wieder. Auch in den ganzen Dingen, den geistlichen Kämpfen, die Verweltlichung um die Jugend, da sagt man, ja, wir können sowieso nichts mehr machen. Die sind halt so, wie sie sind und so geht es halt immer weiter und ich weiß auch nicht. Aber das ist nicht der Weg. Ja? Wir brauchen den Mut immer wieder neu vom Herrn, gegen negative Entwicklungen den Herrn anzurufen und wirklich uns dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Und dann gibt er uns die Kraft, dass auch Dinge noch aufgehalten und überwunden werden können in der Gemeinde. Aber diese Kraft hat eben den Preis, wirklich auch, dass wir dem Herrn hingegeben sind und treu sind. Vielleicht noch eine kurze Stelle, die auch da eigentlich ganz interessant ist, von den Helden, die dem Samuel gedient haben. Es war ein bisschen vorher. Erster Samuel 10, Vers 26, da geht es um Saul, da heißt es, auch Saul ging zu seinem Haus nach Gibeah und mit ihm gingen die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Das hat mich auch noch so beschäftigt, die Tapferen, deren Herz Gott angerührt hatte. Also war es auch wieder so, die meisten im Volk waren egoistisch, sie haben sich nicht um die Angelegenheiten des Volkes Gottes gekümmert, sondern um ihre eigenen Interessen. Und da gab es einige wenige, die haben gesagt, jetzt wenn dieser König gewählt ist, wenn es darum geht, gegen die Philister zu kämpfen, dann wollen wir dabei sein. Und sie werden hier geschildert als tapfer. Dieses Wort Shayil im Hebräischen habe ich mal ein bisschen mir angeschaut und das ist eine ganz interessante Kombination, was das alles bedeutet. Das kann man übersetzen mit tapfer, mit tugendhaft, mit stark. Das ist also, sind Menschen gewesen, Menschen Gottes, die haben eine besonders große Kraft gehabt. Aber nicht irgendeine Kraft. Wisst ihr, wir haben manchmal Riesenkräfte, Sünden und Dummheiten zu begehen. Das sind die Kraft des Fleisches. Sondern es war eine geistliche Kraft. Sie hat sich nämlich auch in Tugend geäußert. Tugend heißt, dass wir selbst diszipliniert, selbst beherrscht sind und in heiligen Bahnen leben, in den Bahnen Gottes statt in den Bahnen der Menschen. Ja, sie waren tugendhafte Männer. Sie waren Männer, die tapfer waren, die tüchtig waren. Das kann es auch heißen. Du hast sie in den Dienst stellen können. Sie waren in der Lage, Aufgaben im Reich Gottes zu übernehmen, um es mal so zu sagen. Ja? Es gibt ja manche Leute, die wollen vielleicht gerne dem Herrn dienen, aber sie sind nicht tüchtig. Sie haben nicht die Befähigung, wirklich zu dienen. Und das war bei diesen Männern anders. Und es wird auch gezeigt, woher das kam. Der Herr hat ihr Herz angerührt. Das war so etwas wie eine Erweckung. Und das brauchen wir auch, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr betet auch ernstlich für Erweckung im Volk Gottes. Das ist mir mehr und mehr ein Anliegen. Wir können in den Kämpfen gegen diese heutigen Finsterniswiderstände nur bestehen, wenn wir Erweckung haben, dass der Herr in seiner Gnade unsere Herzen neu anrührt. Weil wir alle in Gefahr sind, ein Stück einzuschlafen, gelähmt zu werden, entmutigt zu werden. Das geht ja an niemandem vorbei. Diese ganze Atmosphäre, die sich über die Gläubigen gelegt hat, auch der Einfluss der Welt. Wir sehen, wie in der Welt eine Bastion nach der anderen bricht, wie die biblischen Ordnungen, die ein Stück im christlichen Abendland eine Zeit lang die Werte auch der Welt bestimmt haben, die werden demontiert. Wir haben jetzt dann bald einen homosexuellen Verteidigungsminister, der dritte Mann im Staate ist. Ja, das wäre vor 20 Jahren unmöglich gewesen. Und so geht es aber weiter. Das ist noch nicht das Ende. Also die Welt wird immer gottloser und wirft die biblischen Maßstäbe immer weiter beiseite. In der Gemeinde wird es auch immer gesetzloser. Und es ist eine große Problematik, dass die biblischen Gebote und Ordnungen in der Gemeinde missachtet werden, zunehmend. Und es ist genau die Situation, die der Herr Jesus in Matthäus 24 nennt, dass die Gesetzlosigkeit immer mehr zunimmt und deswegen die Liebe bei vielen erkaltet. Da spricht er von den Gläubigen. Er spricht nämlich von Agape-Liebe und Agape-Liebe hat die Welt noch nie gehabt. Die kennt die Welt gar nicht. Es geht um die Liebe zum Herrn. Das ist heute das, was ich mitkriege. Junge Menschen, die sagen, ich lebe wie die Welt, ich höre Rock- und Popmusik, ich kleide mich und mache mich wie die Welt, aber ich liebe den Herrn. Da muss ich sagen, Moment mal, was steht denn in Johannes 14? Wer liebt den Herrn? Was ist wirkliche Liebe? Wirkliche Liebe zeigt sich im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und nun gibt es immer mehr Christen, die sagen, oh, ich lebe locker und frei und ich bin glücklich dabei und der Herr segne mich und am Schluss komme ich auch in den Himmel. Dann sagen sich die anderen, ja, wieso mühe ich mich dann? Wieso bleibe ich auf dem schmalen Weg, wo es doch auf dem breiten Weg viel schneller und besser in den Himmel geht? Ja, nur dass der Herr Jesus gesagt hat, passt auf, der breite Weg führt ins Verderben. Der führt nicht in den Himmel, auch wenn die Leute das vielleicht meinen. Aber versteht ihr, dieses gesetzlose Christentum, es steckt an, es lähmt, es bringt die Gläubigen, die dem Herrn noch treu nachfolgen wollen, in eine Defensivlage und sie werden immer schwächer. Sie sagen sich, ja, vielleicht brauche ich ja wirklich gar nicht die Gebote Gottes zu halten. Warum bin ich eigentlich noch auf dem Weg? Und wenn wir da uns nicht vom Herrn Kraft schenken lassen, die Kraft von oben, wirklich diesen schmalen Weg weiterzugehen, wenn der Herr nicht unsere Herzen anrührt, ja, ich weiß nicht, wie lange wir dann noch ein Zeugnis zur Ehre des Herrn sein können. Wisst ihr, das ist schon so, der Herr bewahrt seine Gemeinde, er baut seine Gemeinde und er wird seine Gemeinde bewahren, bis er wiederkommt. Aber, ihr Lieben, ob du und ich dabei sind bei der Schar der Treuen, wenn der Herr wiederkommt, oder bei denen, die sich dann schämen müssen vor dem Angesicht des Herrn, das ist damit nicht ausgemacht. Versteht ihr? Jeder Einzelne hat die Verantwortung, welchen Weg er geht. Wir können nicht sagen, ja, die anderen machen doch auch alles so. Da wird der Herr mal nicht fragen, was die anderen machen. Ja? Er sagt dann, du, dich frage ich, wie bist du gestanden? Was hast du von meinem Wort gewusst? Wir haben viel Licht, ihr Lieben. Und wie leben wir nach dem Licht? Versteht ihr? Das sind die Fragen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir sehen, der Herr will uns Kraft geben. Der Herr will, dass wir Überwinder sind. Der Herr will, dass in der heutigen Situation die Schlachten des Herrn geschlagen werden, genauso wie damals der Kampf gegen die Philister in diesen Bibelstellen, die wir gesehen haben, oder der Kampf gegen die Kanaaniter. Aber wo sind die Menschen Gottes, die sich dem Herrn wirklich ungeteilt zur Verfügung stellen? Die sagen, ich bin bereit, mein eigen Leben in den Tod zu geben. Ich bin bereit, mich vom Herrn gebrauchen zu lassen. Wisst ihr, auch wenn das eben was kostet. Und ich will euch eines sagen, den größten Widerstand, wenn du dem Herrn heute treu leben willst, kriegst du nicht von der Welt, aber ganz gewiss nicht, sondern von den Gläubigen. Von den Gläubigen, die es gerne weltlicher haben wollen. Dort kriegst du den größten Widerstand. Habe ich immer wieder erlebt. Ja? Bis hin zu dem, dass wir mit unseren 10 Kindern zum Beispiel von den Weltmenschen oft mit hohem Respekt angesprochen wurden und die gesagt haben, das finde ich aber mal toll, dass es in der heutigen Zeit noch so eine Familie gibt. Aber es waren die Gläubigen, die lieben Kinder Gottes aus der eigenen Gemeinde, die gesagt haben, das ist doch unnüchtern. Wieso geht ihr solche extreme Wege? Da wird nichts Gutes dabei rauskommen. Versteht ihr? Ist doch traurig. Aber das sind die Zeiten, das sind die Prüfungen, in denen wir leben, dass wir Widerstand bekommen, wenn wir heute noch geradlinig dem Herrn nachfolgen wollen. Und wenn wir dann sagen, nee, also das will ich lieber nicht haben, ich will meinen Frieden mit allen Menschen um mich herum haben, ich will kein Risiko eingehen, ja, dann sind wir untauglich. Dann muss uns der Herr aussondern, wie bei den vielen, die nicht dabei sein konnten, bei Gideon, den Kampf des Herrn zu führen. Da waren nur 300 tauglich. Alle anderen musste der Herr heimschicken. Versteht ihr? Also ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Herr möchte uns gebrauchen. Der Herr möchte, dass wir solche Gefäße sind, die wirklich zum Segen für die Gemeinde, zur Erbauung für die Gläubigen und auch zum Zeugnis für die Ungläubigen dienen. Aber die Frage ist, lassen wir uns vom Herrn diese Kraft schenken. Ich möchte es noch einmal betonen, diese Kraft kommt nicht aus uns selber. Ja, auch das ist manchmal so eine Sache, da gibt es auch manche. Der Mose hat gesagt, ich kann nicht reden, als Gott ihn angesprochen hat. Jeremia hat gesagt, ich bin zu jung. Und vielleicht lesen wir das doch auch noch mal, diesen Grundsatz aus 1. Korinther 1, damit wir da gar keine falschen Vorstellungen haben. Da heißt es ja, ab Vers 25 in 1. Korinther 1, über unsere Berufung. Wen gebraucht Gott? Wer ist gewürdigt, ihm zu dienen? Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das ist auch so ein Geheimnis. Wisst ihr, wenn ihr für das Fleisch etwas sucht, wenn ihr euch selber rühmen wollt, das ist der sicherste Weg, wie ihr die Kraft Gottes aus eurem Leben gründlich verbannt. Da werdet ihr kein Quäntchen davon bekommen. Weil Gott leiht niemand seine göttliche Kraft, damit er das Fleisch groß macht. Das ist völlig gegen die Grundsätze Gottes. Und schaut, das ist auch wichtig, weil wir heute nämlich in der Gemeinde auch schon an dem Punkt sind, dass wir wieder hochgucken an den Weisen, an den Starken. Ja, wer zum Beispiel ein Unternehmer ist, der erfolgreich ein paar hundert Millionen scheffelt, der ist in der Gemeinde Jesu Christi ganz groß dran. Wenn da einer ist, der sogar Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen sein kann, dann wird er überall rumgereicht, obwohl er sehr zweifelhafte Botschaften bringt. Und wahrscheinlich mehr katholisch als evangelisch ist. Ich meine Peter Hane, ja, in Deutschland. Wenn jemand ein Professor ist, ein Professor der Theologie vor allen Dingen, dann wird er automatisch auf ihn mehr gehört als auf irgendeinen ganz normalen Bruder. Das ist das Problem. Das ist eine Krankheit in der Gemeinde Jesu Christi, weil wir sehen hier die Maßstäbe Gottes. Gott gebraucht nicht die Leute, die im Fleisch ihre Stärke haben, die besonders intelligent und besonders ausgebildet sind und die ganz besonders befähigt sind, was weiß ich, toll zu reden. Das ist überhaupt nicht Gottes Maßstab. Sondern Gott will das gebrauchen, was töricht ist vor den Augen der Welt, was schwach ist. Und das möchte ich als eine Ermutigung auch für euch bringen. Ich denke, wenn wir als Christen ehrlich leben, dann erkennen wir ganz viel unsere eigene Schwäche und unser Versagen. Und das ist auch gut so. Es ist gut, dass wir im Licht Gottes uns demütigen und sagen, Herr, ich habe versagt, ich habe nicht die Kraft, ich bin unfähig in einer gewissen Weise. Aber wehe, wenn wir dabei stehen bleiben. Das ist nicht der Punkt. Sondern dann dürfen wir sagen, aber du machst mich fähig. Aber du gibst mir Kraft. Aber du bringst mich trotzdem zum Ziel. Wenn wir das nicht machen, dann leben wir im Unglauben. Dann zieht uns dieser Unglaube immer weiter runter und macht uns unfähig, für den Herrn zu dienen. Aber wenn wir das so sehen, wie es der Apostel Paulus auch gesehen hat, er hat seine eigene Schwäche gesehen. Ich lese es noch einmal, ich habe es vorher schon erwähnt. 2. Korinther 12. Wie er das sieht. Und es ist ein göttlicher Grundsatz, der auch für uns gilt. 2. Korinther 12 ab Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Schaut, das ist die andere Seite. Ja, wir dürfen unsere Schwachheit vor Gott ehrlich anerkennen. Aber dann dürfen wir sagen, Herr, aber du hast deine Kraft verheißen. Du willst mich stärken und zwar für die Werke, die dir wichtig sind, nicht für die, die mir wichtig sind. Und dann können wir das sagen, was ich so schön finde in Joel 4. Diese Aufforderung. Joel 4, Vers 10. Der Schwache spreche, ich bin stark. Ja? Der Schwache spreche, ich bin stark. Nämlich in dem Herrn. Und das ist eben dieser Punkt. Wir finden es auch im Philipperbrief, wo es heißt, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Christus. Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und darauf kommt es an, dass wir das im Glauben bekennen. Das war die Glaubenshaltung eines Kaleb. Das war die Glaubenshaltung eines David. Und es darf auch unsere Glaubenshaltung sein, dass wir einfach sehen, wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, wenn wir seinem Wort gehorchen wollen, wenn wir den Plan Gottes für unser Leben und für die Gemeinde erfüllen wollen, dann empfangen wir Kraft vom Herrn. Das ist gar keine Frage. Man muss nur noch fragen, Herr, wo sind da Dinge, die diese Kraft blockieren können? Mangel an Hingabe habe ich schon genannt. Was kann noch die Kraft blockieren? Unbereinigte Sünde zum Beispiel. Dass wir Dinge in unserem Leben dulden, die ausgeräumt und bereinigt werden müssen. Das kann Kraft, die Kraft Gottes blockieren und verhindern. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir lernen. Ich muss lernen, dass ich wirklich die Dinge, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind, Sünden, moralische Sünden, unbereinigte Beziehungen, Unvergebenheit, Auflehnung gegen Autorität, diese ganzen Dinge muss ich vor Gott bereinigen. Dann gibt mir Gott auch seine Kraft. Das ist auch so ein Punkt. Aber er hat sie verheißen. Wir dürfen uns im Glauben darauf stützen. Und dann bekommen wir auch Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Dann bekommen wir Kraft, die Werke des Herrn zu tun. Das ist auch ganz interessant, wenn wir Abraham und Sarah nehmen. Wenn wir mal lesen, Römer 4, diese Glaubenshaltung von Abraham. Das kann uns auch ermutigen, wenn wir unsere eigene Unfähigkeit anschauen. Lesen wir mal Römer 4, ab Vers 18. Abraham in der Situation, wo er den Erben empfangen sollte. Da heißt es, er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Also hier sehen wir noch etwas anderes, was wir brauchen, um Kraft zu empfangen. Es ist der Glaube, dass wir wirklich mit Gott rechnen, dass wir nicht auf uns selber schauen und dabei stehen bleiben. Das ist ganz klar, wenn wir auf uns selber schauen, unsere eigene Kläglichkeit sehen, dann könnten wir völlig erstarren und versinken in Verzweiflung oder in Untätigkeit. Natürlich, an mir selbst ist nichts Gutes, das sagt die Bibel ganz klar. Aber deswegen brauche ich nicht an mir selber rummachen und um mich selber mich drehen in lauter negativer Beurteilung, sondern ich darf wissen, ich rechne im Glauben mit dem Gott, der verheißen hat, siehe, ich mache alles neu, auch in meinem geistlichen Leben. Ja? Wir sind eine neue Schöpfung in Christus, damit dürfen wir im Glauben rechnen. Und als solche neue Schöpfung empfangen wir Kraft von dem Herrn. Vielleicht auch noch das Glaubensbeispiel der Glaubenshelden in Hebräer 11, Vers 32. Auch da finden wir so eine Ermutigung. Von denen heißt es, Vers 34 mal zum Auszug, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Also da haben wir sicher auch einen Bezug zu den Helden, die wir jetzt auch gesehen haben. Ja? Diesen ganz einfachen Menschen Gottes, die wirklich aus Schwachheit zur Kraft gekommen sind, durch den Glauben. Indem sie mit Gott gerechnet haben und nicht mit sich selbst. Indem sie Gottes Möglichkeiten gesehen haben, nicht ihre eigenen Unmöglichkeiten. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir eben einen solchen Glaubensblick uns schenken lassen. Dass wir bereit sind, mit dem Herrn zu rechnen, dort wo die Umstände alle gegen uns sprechen und wir sagen müssen, brauchst gar nicht erst anfangen, kannst gleich einpacken. Da müssen wir nicht einpacken. Ja, da dürfen wir mit dem Herrn im Glauben rechnen und sehen, er kann den Sieg bringen, er kann die Wende bringen, die menschlich unmöglich erscheint. Wollen wir doch da auch wirklich dem Herrn die Ehre geben? Das ist ja das Interessante. Hier wird gesagt bei Abraham, er hat dem Herrn die Ehre gegeben durch den Glauben. Und das war, Gott hat sich dazu gestellt, weil Abraham nicht seine Ehre gesucht hat, nicht seine Sache, sondern er hat die Ehre des Herrn gesucht und dann konnte Gott ihm auch die Kraft verleihen, dass er das Unmögliche in seinem Leben erfahren durfte. Der Sohn wurde geboren, der eigene Sohn. Ja? Und so dürfen auch wir, wenn wir vor solch einem Unmöglich stehen, wenn wir in Gefahr sind, zu resignieren und alles hinzuwerfen, geistlich zu kapitulieren ein Stück vor Problemen, dann dürfen wir zum Herrn gehen, uns innerlich stärken bei dem Herrn und uns von dem Herrn die Kraft schenken lassen, dass wir wirklich auch siegen können, dass wir überwinden können. Ja, diese Verheißung gilt für uns alle, die wir im Römer 8 lesen. Da heißt es, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Schaut, nehmt es auch für eure ganz persönliche Lebenssituation. Egal in welchen Anfechtungen und Schwierigkeiten ihr steht, der Herr möchte, dass wir überwinden, dass wir lernen, den Sieg des Herrn zu ergreifen und zur Ehre des Herrn zu leben. Es sind vielleicht auch manche Dinge, zum Beispiel gerade im Zwischenmenschlichen, wenn man Streitigkeiten von mir aus hat mit irgendeinem ungläubigen Nachbarn. Wir haben auch manchmal solche Dinge erlebt. Und dann ist zum Beispiel die Gefahr, dass man auf eine menschliche Ebene kommt und sagt, jetzt räche ich mich, jetzt sage ich dem auch mal meine Meinung, jetzt kämpfe ich für meine Interessen und bringe das durch. Und dann ist der Sieg zum Beispiel darin, dass ich das nicht tue, was jeder Mensch tun würde, dass ich es in den Tod gebe, diese Neigungen, und dass ich mir vom Herrn Kraft schenken lasse, sanftmütig und demütig zu bleiben, den anderen zu segnen, statt über ihn zu schimpfen, und ein Zeugnis sein kann für meinen Herrn vor ungläubigen Menschen. Ja, das ist ein Kampf, aber dazu gibt Gott die Kraft, den Sieg, wenn wir wirklich auf den Herrn uns stützen und wenn wir seine Gesinnung annehmen, die Gesinnung des Herrn Jesus Christus. Und ich denke, das ist wichtig immer wieder, dass wir sehen, wir dürfen Schritt für Schritt dem Herrn nachfolgen und er führt uns zum Sieg. Er führt uns dahin, dass wir wirklich auch als Überwinder ein Zeugnis sein können vor den Ungläubigen. Auch da möchte ich nochmal eine Ermutigung geben. Es wird ja heute oft gesagt, schaut, wenn wir ein Zeugnis vor der Welt sein wollen, dann müssen wir modern werden wie die Welt, dann müssen wir uns kleiden wie die Welt, dann müssen wir reden wie die Welt. Wir dürfen nicht so exotisch sein, so heilig, das ist ein Hindernis für Evangelisation. Das glaube ich absolut nicht. Das glaube ich absolut nicht. Sondern im Gegenteil, was wir brauchen ist, dass Menschen heilig leben, abgesondert von der Welt und nach den Maßstäben Gottes, aber dass sie es fröhlich tun, dass sie es von ganzem Herzen tun, mit Freude und Liebe, die sozusagen ihnen aus allen Knopflöchern strahlt. Daran fehlt es oft. Versteht ihr, wir leben heilig, aber halbherzig. Ja? Wir leben heilig, aber wir stehen gar nicht innerlich dazu, sondern sind in Gefahr, uns zu entschuldigen und zu denken, was denkt jetzt der andere, wenn ich so und so bin oder so und so mich gebe, anstatt zu sehen, es ist ein gewaltiges Zeugnis, wenn Menschen heute gegen den Strom leben und sie haben Freude dabei. Sie tun es von Herzen. Dann kommt auch wieder die Kraft des Heiligen Geistes zum Ausdruck. Und wisst ihr, ich bin selber mit 30 Jahren zum Glauben gekommen und ich war ein suchender Mensch nach dem Sinn des Lebens. Und ich kann nur sagen, wenn da ein Christ gekommen wäre, der verweltlicht gewesen wäre, der auch in die Disco geht und Rock- und Popmusik hört und genauso abgefahren ist wie ich selber, das hätte mich total enttäuscht. Ich habe nicht nach solchen Menschen gesucht, die dasselbe tun wie ich und sagen, ich bin aber Christ. Sondern ich habe nach Menschen gesucht, die anders leben, die genau was anderes ausstrahlen als das, was ich schon zur Genüge kennengelernt hatte in den 30 Lebensjahren. Und schaut, dass ich denke, das ist grundsätzlich so. Wir sollen uns die Kraft vom Herrn erbitten, fröhlich zum Beispiel als Mutter mit vielen Kindern dazustehen, wo die anderen sagen, ja, wieso gehst du nicht arbeiten? Meine Frau sagt, das will ich gar nicht. Ja, ich habe Freude dran, meinen Kindern, mich um meine Kinder zu kümmern und zu Hause zu sein. Das ist ein Zeugnis. Nicht, dass man sich dann entschuldigt und sagt, naja, wir werden es auch so bald wie möglich machen. Hauptsache, jetzt im Moment geht es halt noch nicht. Steht ihr dann, seid ihr in der Defensive, da ist es kein Zeugnis für die Welt. Wir müssen zu den Werten stehen. Oder zum Beispiel auch mal bei meiner Tochter, wenn ein junges Mädchen heute sagt, ich will gar keinen Mann kennenlernen vor der Ehe. Ich warte. Dann haben sie Spott. Aber wenn das jemand freudig sagt und überzeugt, dann bewirkt es Respekt. Und ich habe schon manchmal gehört von weltlichen Kameradinnen, von Kindern von mir, Mensch, du hast es gut. Du hast, eigentlich tust du das Richtige. Ja? wir können es bloß nicht. Aber eigentlich hast du recht. Ja? Das nötigt Respekt ab, wenn man in der Kraft des Geistes zu dem steht, was man als Christ lebt. Wenn man sich dafür bei der Welt entschuldigt, dann gibt es nur ein mitleidiges, verächtliches Lächeln. Dann haben wir kein Zeugnis mehr. Ja? Also auch da lasst uns die Kraft vom Herrn empfangen, glaubwürdig gegen den Strom zu leben, freudig dem Herrn nachzufolgen. Darin liegt das Zeugnis. Nicht daran, dass wir ein Unterscheidungsmerkmal nach dem anderen von der Welt aufgeben. Dann haben wir gar kein Zeugnis mehr. Ja? Also da würde ich auch wirklich Mut machen dazu, dass wir leben, so wie es das Wort Gottes sagt. Ich lese das vielleicht mal aus dem Philipper 2, wie wir Zeugnis sein können vor der Welt. Das ist ja ganz interessant. Da heißt es, Vers 14 in Philipper 2, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Das ist Gottes Plan, dass wir freudig von Herzen, nicht mit Bedenken und Zweifeln, so leben, wie Gott es möchte. Heilig leben. Dass wir zum Beispiel auch sagen, wenn da irgendwelche Arbeitskollegen über den Chef spotten und irgendwelche schmutzige Witze reißen, da mache ich nicht mit, das will ich nicht, ich bin Christ. Ja? Ein Licht zu sein, mitten in einer finster werdenden Welt. Ja? Und das Licht soll hell und ungehindert strahlen. Das ist die Kraft Gottes, die Gott uns schenken möchte. Und dann sind wir ein Zeugnis, wir leben die Bibel. Das ist etwas, was die Welt gerne sehen würde. Christen, die Bibel leben und es in der Kraft Gottes tun und es freudig tun. Und dann kommen die Leute ins Nachdenken. Jedenfalls die, die überhaupt noch gewonnen werden können. Versteht ihr? Also da möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch die Kraft vom Herrn schenken lasst, gegen den Strom zu leben. Auch in der Gemeinde einfach die Ordnungen Gottes, die ganz uralten biblischen Grundsätze festhalten. Und wenn 1000 Leute links und rechts sie fahren lassen und auf den modernen Gemeindezug aufspringen mit Willow-Krieg und was nicht alles und Disco in der Gemeinde und Theater in der Gemeinde und Rockmusik in der Gemeinde, dass wir einfach sagen, nein, wir wollen für den Herrn leben, nicht für die Menschen, nicht für unser Fleisch. Und dann wird Gott Kraft geben. Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Ich möchte schließen mit diesem schönen Ermutigungswort aus dem Ende des 1. Korintherbriefes. 1. Korinther 15, Vers 57 und 58. Da geht es auch um die Auferstehungskraft unseres Herrn. Neutestamentlich gesprochen ist es genau die Kraft, die uns den Sieg gibt. Die Auferstehungskraft. Der Herr ist auferstanden aus den Toten und er hat überwunden. Er hat die Welt überwunden. Er hat den Satan überwunden. Er hat die Sünde überwunden. Er hat das Fleisch überwunden. Und der Herr gibt Überwinderkraft. Ich lese Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben die Auferstehungskraft des Herrn Jesus in unserem Leben. Die Frage ist, geben wir ihr Raum? Wir sind sogar mit Christus auferweckt zu neuem Leben. Wir sind mit ihm auferstanden und versetzt in die Himmelswelt. Das sind so Dinge, das können wir manchmal gar nicht fassen, aber das sind Realitäten für jeden Wiedergeborenen. Das ist seine Stellung in Christus. Auferweckt mit Christus und damit sind wir auf der Siegerseite. Damit können wir eigentlich alle Dinge aus der Himmelsperspektive von oben nach unten und von dem vollbrachten Sieg des Herrn Jesus her betrachten. Wenn wir diese Glaubensstellung so richtig einnehmen können, dann sind wir Überwinder durch Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Da haben wir nochmal diese geistliche Kraft und Tugend, um die es uns heute Morgen ging. Wir sollen fest sein. Wisst ihr, das ist ganz klar, der Feind versucht an uns zu rütteln. Auch Menschen versuchen an uns zu rütteln und zu schauen, wo sind wir gummiweich, wo geben wir nach, wo ist da keine Klarheit, keine Konsequenz, keine Festigkeit in unserem Leben. Und da will uns der Herr schenken, dass wir fest sind. Unerschütterlich heißt auch, dass man sich nicht von seinem Platz wegbewegen lässt. Ja, das ist so ein bisschen, wie wenn man so versucht, so ein Möbelstück immer weiter wegzuschieben von dem Platz, wo es eigentlich hingehört. Ne? So ganz allmählich, so zentimeterweise, und plötzlich ist es weg von da, wo es eigentlich sein sollte. Ne? Wir sollen uns nicht wegschieben lassen von unserer Stellung, die wir im Glauben einzunehmen haben, von unseren Überzeugungen als Gläubige. Wir sollen fest sein, unerschütterlich. Und wir sollen nicht nur mit Mühe den Notbetrieb im Werk des Herrn aufrechterhalten, sondern die Bibel sagt, nehmt immer zu. Das ist auch eine interessante Sache. Wenn wir geistlich gesund leben, dann wird die Kraft zunehmen. Dann wird unsere Fruchtbarkeit zunehmen. Das ist auch so eine Frage, wachse ich? Nehme ich geistlich zu am inwendigen Menschen? Lasst uns mal diese Frage vor Gott in aller Stille stellen. Der Herr möchte uns ermutigen. Er möchte uns gebrauchen. Er möchte uns seine Kraft geben. Und ich hoffe, dass wir alle auch wirklich das uns schenken lassen, dass wir mutig werden, den Glaubensmut haben, mit dem Herrn zu rechnen und ihm zu dienen in den Kämpfen des Herrn, die wir heute auszukämpfen haben.